Dümdi-dümdi-düm, es ist mal wieder Zeit für Tea Time, dem Podcast über Zeitmanagement für Königinnen. Und heute möchte ich über Schule sprechen. 5 Dinge, die du vielleicht in der Schule gelernt hast, aber auch ganz schnell jetzt, wo du nicht mehr in der Schule bist, wieder vergessen kannst. Eine Überschrift, über die sich Social-Media-Managerinnen wahrscheinlich wahnsinnig freuen. 5 Dinge, die du in der Schule gelernt hast und auf jeden Fall wieder vergessen solltest. Das klickt auf jeden Fall. Deshalb habe ich aber nicht das Thema gewählt, sondern weil mir aufgefallen ist, dass tatsächlich immer wieder so bestimmte Prinzipien, die wir über Jahre in der Schule, vielleicht auch schon im Kindergarten verinnerlicht haben, sich heute auch noch in unserer erwachsenen Arbeitswelt zeigen und ich immer wieder im Austausch mit Seminarteilnehmerinnen oder auch Klientinnen merke, dass das immer noch ganz, ganz tief in uns drin steckt. Und ich glaube, ich halte es auf jeden Fall für sehr, sehr wichtig, dass wir da mal bewusst hinschauen, um in der Lage zu sein, vielleicht von der einen oder anderen Überzeugung, die wir aus der Schule übernommen haben, vielleicht von der einen oder anderen Überzeugung auch mal abzuweichen. Und 2 Vorbemerkungen vorab. Ich möchte mit dieser Folge nicht das aktuelle Schulsystem kritisieren oder gar mich darüber stellen und meinen irgendwie, dass ich weiß, wie man es besser macht. Das ist nicht meine Aufgabe, das ist auch nicht meine Kompetenz. Damit setzen sich andere Menschen sehr viel besser auseinander. Also darum soll es gar nicht gehen. Es soll darum gehen, was haben wir unter Umständen aus unserer Schulzeit verinnerlicht und ohne es weiter zu hinterfragen, mit in die Arbeitswelt übernommen. Es soll also nicht darum gehen, wie könnten wir Kinder besser unterrichten. Das ist nicht meine Kompetenz. Ich unterrichte Erwachsene und arbeite mit erwachsenen Menschen. Das ist das eine. Und das andere ist, natürlich weiß ich auch, dass das, was ich jetzt hier als Beispiele bringe, nicht für jede Schule gilt. Es gibt da draußen wunderbare alternative pädagogische Konzepte. Es gibt auch Schulen, die vielleicht nicht nach alternativen Konzepten arbeiten und trotzdem nicht diese Werte vermitteln, sprechen werde. Nichtsdestotrotz weiß ich aus meiner eigenen Schulzeit, dass das schon eine große Rolle spielt, dass es auch mich sehr, sehr beeinflusst hat und erlebe auch, dass es auch bei meiner Tochter immer wieder mal so Dinge gibt, wo ich so denke, wow, ich dachte, das wird mittlerweile differenzierter vielleicht auch in der Schule betrachtet, ne? Also ich bin hier vielleicht ab und zu auch mal in der Klischeekiste unterwegs. Ich weiß, dass das, was ich jetzt erzähle, nicht für jede Lehrerin und jeden Lehrer da draußen gilt. Aber darum soll es, wie gesagt, ja auch gar nicht gehen, einzelne Lehrkräfte zu kritisieren. Nur damit wir hier uns nicht falsch verstehen und ich dann böse Briefe von Hörerinnen bekomme, weil ich auch weiß, dass erstaunlich viele Lehrerinnen auch mich tatsächlich hören. Also es geht nicht um eure Arbeit als Lehrerin, sondern unsere Zusammenarbeit als Erwachsene. Also, 5 Dinge, die du unter Umständen in der Schule gelernt hast, die du aber gerne mal in der Erwachsenenarbeitswelt hinterfragen darfst. Glaubenssatz, Überzeugung Nummer 1, abschreiben ist unter Strafe verboten. So, und ja, natürlich, wenn in einer Schule eine Prüfung geschrieben wird, dann sollte wahrscheinlich, weiß ich nicht, vielleicht kann man auch das mal hinterfragen, Abschreiben nicht erlaubt sein. Und wenn ich ein Buch schreibe, dann sollte ich natürlich auch tunlichst vermeiden, von anderen abzuschreiben, ohne das kenntlich zu machen. Aber wir übertragen das manchmal auch sehr viel weiter in zum Beispiel, wenn wir Probleme lösen müssen oder neue Prozesse entwickeln oder so. Ich finde es immer wieder überraschend, bei mir selbst, aber auch im Austausch mit Seminarteilnehmerinnen oder Klienten, wie wenig Zeit wir uns nehmen, einfach mal rechts und links zu gucken, wie machen das denn andere? Es scheint einfach der Anspruch da zu sein, ich muss das Rad selber neu erfinden, weil es ist ja unter Strafe verboten abzuschreiben. Aber einfach mal, wenn man ein Problem hat oder wenn man denkt, ich könnte das vielleicht anders oder besser machen, sich dann einfach die Zeit zu nehmen, andere zu fragen, andere um Hilfe zu bitten und einfach mal zu beobachten, das ist ganz, ganz essentiell. Es kommt trotzdem ja dabei wieder neue Dinge bei raus, ne? Also wenn ich zum Beispiel meine liebe Freundin Sabine frage, sag mal, wie machst denn du das eigentlich mit Akquise? Und sie mir dann eben erzählt, wie sie Akquise macht, dann übernehme ich das ja nicht. Also ich kopiere das ja nicht eins zu eins. Aber ich muss nicht auf einem leeren weißen Blatt Papier mir überlegen, wie könnte ich denn Akquise machen, wenn ich Akquise machen wollen würde. Ich muss es nicht immer wieder neu erfinden. Und ich finde, wir nehmen uns zu wenig Zeit dafür, rechts und links zu gucken, vielleicht auch mal in einer anderen Abteilung zu hospitieren, bei einem anderen, bei einem Kollegen, bei einer Kollegin einfach mal auf den Schreibtisch zu schauen, ne? Wie benutzt die Person bestimmte Programme, wie plant die und so weiter. Also am Ende einfach dann vielleicht nicht abzuschreiben, aber ich sag mal, sich von dem Lösungsansatz meines Sitznachbarn in der Prüfung inspirieren zu lassen, um dann selber zu einer Lösung zu finden. Schreib mehr ab, guck nach rechts und links. Wir müssen nicht immer alleine zur Lösung kommen. Wir brauchen, gerade für die komplexen Dinge im Leben und in der Welt der Arbeit ist ja nun mal leider nichts irgendwie so einfach. Wir brauchen davon die Inspiration von links und rechts. Also ja, in der Welt der Arbeit ist quasi im übertragenen Sinne in Anführungszeichen gesetzt, das Abschreiben nicht nur nicht verboten, sondern ganz, ganz, ganz wichtig. Räum Zeit ein, dass Menschen wieder zusammenkommen und sich austauschen darüber, wie sie Probleme lösen. Ne? Das läuft in manchen Unternehmen so unter Best-Practice-Austausch. Schreib ab. Eine zweite Überzeugung, die im Umfeld Schule eine große Rolle spielt, die meines Erachtens aber im Kontext Arbeit eher nur eine untergeordnete Rolle spielen sollte, ist, es gibt immer eine richtige und eine falsche Antwort. Es gibt ein richtig und ein falsch. Und ja, na klar, gibt es bei der Frage, wie buche ich einen Beleg in meine Buchhaltung rein, gibt es ein richtig und ein falsch. Da gibt es sehr klare Regeln. Aber für viele, viele, viele andere Themen, mit denen ich mich beschäftige, mit denen du dich beschäftigst, gibt es 60 verschiedene Antworten, die alle so ein bisschen richtig und so ein bisschen falsch und vielleicht und so weiter sind. Ne? Also der schöne Satz, irgendwie viele Wege führen nach Rom, gilt für gerade komplexe Probleme, gerade Probleme, wo wir auch gar nicht alle Variablen kennen. Und da müssen wir uns viel, viel mehr davon lösen, immer die Erwartung zu haben, die richtige von der falschen Antwort zu trennen. Gerade auch, was die Diskussionen betrifft. Also ich erlebe immer wieder, wie dann in Meetings solche Sätze fallen wie, das ist falsch. Oder ein ehemaliger Chef von mir sagte auch immer, Frau Wulff, Sie sehen das falsch. Und dann konnte ich immer, also nach einer Weile zumindest, als ich es dann irgendwann verstanden habe, immer antworten mit, nee, Herr Müller, ich sehe das einfach nur anders. Weil es gibt für ganz, ganz viele Themen, und ich glaube, es ist die Mehrheit der Themen, und die Mehrheit der Fragen, die wir uns im Kontext Arbeit stellen müssen, eben nicht ein richtig oder falsch, sondern ein ich sehe das so und du siehst das so. Und das macht Diskussionen schon mal sehr viel leichter. Und es gibt ganz oft auch nicht die richtige oder falsche Lösung für ein Problem, sondern wir können uns nur darauf committen, eine bestimmte Lösung mal auszuprobieren, um dann vielleicht festzustellen, okay, beim nächsten Mal machen wir es anders. Aber die perfekte Lösung, die wirklich richtige Lösung, die gibt's nicht. Also klar, für die Problemstellung, die Milch ist alle, gibt's wahrscheinlich eine sehr klare richtige Lösung. Aber selbst jetzt, wo ich es laut ausspreche, fällt mir ein, dass das ein ziemlich dämliches Beispiel ist. Weil auch hier gibt's ja viele unterschiedliche Arten und Weisen. Es gibt nicht ein richtig und ein falsch. Und das ist, wie gesagt, so ein bisschen, glaube ich, in unserem Hinterkopf immer noch drin, in Diskussionen, in der gemeinsamen Erarbeitung von Problemlösung, dass es ein richtig oder falsch gibt. Nur in unserer Welt mit der Komplexität, mit den auch ganzen unabsehbaren Variablen, ne? Also zum Beispiel, wie sieht die Zukunft aus, müssen wir uns leider, glaube ich, davon verabschieden, dass es eine richtige oder eine falsche Lösung gibt. Und das spielt auch eine große Rolle oder vermischt sich so ein bisschen auch mit der dritten Überzeugung, die wir, glaube ich, vielfach aus Kindergarten und Schule übernommen haben. Selbst wenn wir ganz viel über hierarchiefreies Arbeiten und flache Hierarchien und New Work und Holacracy und so weiter sprechen, nämlich diese Überzeugung, der Lehrer hat immer recht, die Lehrerin hat immer recht, und daraus wird ganz schnell auch bei vielen Menschen, der Chef hat immer recht, die Chefin hat immer recht. Ich erlebe das zum Beispiel in Situationen, wo mir Seminarteilnehmende einen Prozess erklären, der in ihrem Unternehmen stattfindet, ne, und dann sagen sie, ja, das ist total nervig und total dämlich und dann müssen wir das immer so und so und so und so machen und dann müssen wir das machen, und dann frage ich, ja, warum? Warum macht ihr das denn? Was ist denn das Ziel? Und dann kommt meistens, ja, weiß ich auch nicht, und eigentlich macht das überhaupt keinen Sinn, und dann frage ich wieder nach, ja, warum macht ihr es denn dann? Naja, die Geschäftsleitung will das. Und auch in Meetings, wo über die vermeintlich richtige oder falsche Antwort diskutiert wird, geht das ganz oft zugunsten der Frage, wer hat die größere Macht im Raum aus. Aber weder, oder anders gesagt, Lehrerinnen und auch Führungskräfte sind Menschen. Und Menschen irren sich, Menschen machen Fehler, und niemand, auch nicht Gott wahrscheinlich, ist allwissend. Also ja, auch die Lehrerin kann sich mal irren und Unrecht haben, und auch vor allem meine Chefin. Und ich darf das kritisch hinterfragen. Ich darf in Frage stellen, was meine Chefs und Chefinnen entscheiden. Ich muss es sogar hinterfragen, weil das ist mein Job, weil in der Regel arbeiten wir unter Arbeitsteilung. Das heißt, in der Regel haben so die Chefin ganz, ganz oben vor allem die Aufgabe, das große Ganze im Blick zu behalten, und können sich gar nicht so tief mit dem Thema, mit dem ich mich vielleicht beschäftige, auseinandersetzen. Und dann ist es mein verdammter Job, auch zu sagen, Chefin, nein, hier irrst du, wir sollten das anders tun aus den und den Punkten. Ne? Also nicht, weil ich das jetzt einfach nicht mag und irgendwie versuche jetzt meine Macht hier durchzusetzen oder so. Aber ich finde es wirklich erstaunlich, dass in vielen Unternehmen, auch wenn sie nach außen hin etwas anderes propagieren, auch wenn andere Werte im Intranet verkauft werden, ne, so wir sind alle auf Augenhöhe und transparent und da und wertschätzend und so, in der täglichen Arbeit etwas völlig anderes tatsächlich umgesetzt wird und das vielfach unter der Überschrift läuft, der die Chefin hat immer recht. Und es gibt eine richtige oder falsche Antwort. Beides stimmt, glaube ich, nicht. Die vierte Sache, die ich auch immer wieder, oder die vierte Überzeugung, die ich auch immer wieder gerade in, ich sag mal eher dem zwischenmenschlichen Bereich immer wieder finde, ist, Petzen ist böse. Ich glaube, das ist auch etwas, was viele als eigene Erfahrung gemacht haben, ne, ist, man weiß einfach schon sehr früh als Kind, es ist keine gute Idee, zur Lehrerin oder auch zum Erzieher zu gehen und zu sagen, der Torben Arne hat mich gehauen, weil dann wird man ganz schnell als Petze gebrandmarkt. Und dann wird man auch unter Umständen von der Gruppe, nicht vom Erzieher oder von der Lehrerin, aber da wird man ganz schnell auch von der Gruppe dafür quasi in Anführungszeichen bestraft. Ne? Weil Petzen ist böse. Petze gingen, Laden wollte Schweizer Käse haben. Petzen ist böse. So, und ja klar, auch im Kontext Arbeit gilt natürlich, ich schwärze niemanden an. Ne? Also, ich gehe jetzt nicht zu meiner Chefin und sage, dass meine Kollegin gerade einen schlimmen Fehler gemacht hat. Natürlich nicht. Aber was spricht eigentlich dagegen, Dinge, die ich selber nicht lösen kann, sichtbar zu machen und sich Unterstützung von dem jeweiligen Vorgesetzten oder auch einer anderen Instanz, ne, eine Schlichtungsstelle, einen Betriebsrat, was auch immer, zu holen. Und auch da bin ich immer wieder erschrocken, überrascht, dass da immer wieder Leute eine ganz große Hemmung haben. Also da gibt es dann solche Fälle, dass sich eine Person in einem Team wirklich verhält wie die Axt im Walde. Und das, sage ich mal, ist noch schön ausgedrückt, ne? Also immer wieder, wie soll ich sagen, anecken wäre wahrscheinlich auch zu sympathisch ausgedrückt. Also sich einfach wie ein Schwein verhält. Und das muss jetzt noch nicht mal wirklich eben sexualisierte Gewalt oder so sein. Ne? Ich bin einfach wirklich daneben benimmt. Irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie rumbrüllt, die anderen hängen lässt, was auch immer. So, alle kriegen es mit, alle leiden drunter. Alle haben vielleicht auch schon mal probiert, sich dagegen zu wehren oder vielleicht auch mal mit der Person in Ruhe darüber zu sprechen, dass das nicht in Ordnung ist, was auch immer. Und manchmal landen diese Fälle dann bei mir, sind dann aber auch schon zu so einem Punkt eskaliert, dass es meistens auch, ich sag mal, für einvernehmliche Lösungen gar nicht mehr eine wirkliche Chance gibt. Und dann frage ich auch, oder ne, oder manchmal kommen sie auch irgendwie zu mir, wenn sie noch so in so einem Heimlichkeitsstadium sind. Und dann frage ich auch, habt ihr denn mal mit eurem Vorgesetzten darüber gesprochen oder mit eurer Chefin? Und dann kommt ganz oft Nein. Und dann frage ich natürlich auch hier wieder, warum? Und dann ist so, naja, aber ne, man will ja auch niemanden irgendwie ankreiden, man will ja auch niemanden vorführen, man will ja auch nicht. Und dann kommen immer so eine Mann-Sätze, ne? Das sind meistens diese, man will ja nicht und man kann ja nicht und man darf ja nicht. Das sind ja meistens unsere eigenen Glaubenssätze, die wir für allgemeingültig halten. Und doch, wenn ich gerade im sozialen Miteinander immer wieder mit jemanden aneinander rausche, und ich keinerlei Möglichkeiten mehr sehe, das selber zu lösen, doch, dann darf ich zum Lehrer gehen, dann darf ich zur Erzieherin gehen, dann darf ich auch zu meiner Chefin gehen oder auch zu einer anderen Instanz in der Organisation und um Hilfe bitten. Weil das ist nicht petzen, das ist um Hilfe bitten, um Unterstützung bitten, damit etwas besser läuft. Finde ich sehr, 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 sehr wichtig, weil da wird es echt gefährlich. Da habe ich leider schon viele Fälle auf dem Tisch gehabt, wo ich dachte, Mann, wie viel weniger Elend hätte es gegeben, wenn jemand mal laut ausgesprochen hätte, dass da was schief läuft und damit eben etwas sichtbar gemacht hat oder sichtbar gemacht hätte und es damit auch die Möglichkeit gegeben hätte, für andere früher einzugreifen. Und leider gehört zur Wahrheit auch dazu, dass wir das natürlich auch für den Kontext Schule hinterfragen müssen, weil auch da habe ich durchaus schon von meiner Tochter Geschichten erlebt, wo ich dann insistieren musste und sagen musste, Hase, das müsst ihr mit eurer Lehrerin besprechen. Das geht nicht. Ihr müsst euch da Hilfe holen. Dafür sind auch Lehrerinnen und Lehrer da. Aber eben auch da unter dem Glaubenssatz, Petzen ist böse, das muss man unter sich klären, sind bestimmte Sachen für die jeweiligen Lehrkräfte einfach unsichtbar geblieben. Und das viel, viel, viel zu lange. Also nein, ich gehe nicht zu irgendjemanden, um zu petzen. Also um ihn einfach nur quasi anzukreiden, ihm ans Bein zu pinkeln, wie auch immer wir das nennen. Aber ja, wenn wir Probleme miteinander haben und wir sie nicht lösen können, dann ist es immer richtig, es anzusprechen, sich Hilfe zu holen, Dinge sichtbar zu machen, weil sonst werden Menschen verletzt und das nicht unerheblich. So, und die fünfte Sache. Und da geht es nicht um Glaubenssätze, da geht es um was ganz, ganz Pragmatisches. Die fünfte Sache betrifft das Arbeiten mit dem Hausaufgabenheft. Ich werde wahnsinnig. Ein Hausaufgabenheft. Vielleicht erinnerst du dich noch. Ein Hausaufgabenheft, ne, da gibt's ja für jeden Tag so mehrere Zeilen. Ne, die Tage sind dann immer in jeweils einer Schulwoche irgendwie auf einer Doppelseite. Das ist so das klassische Hausaufgabenheft. Und das ist ein Prinzip, was heute auch immer noch benutzt wird. Und da würde ich tatsächlich wirklich dafür plädieren, Nein, weder im Kontext Arbeit noch in der Schule sollten wir mit Hausaufgabenheften arbeiten, so wie es bisher irgendwie zumindest erfolgt. Weil, was wird in einem Hausaufgabenheft notiert? In einem Hausaufgabenheft notiere ich mir Fristen. Bis wann ist eine Hausarbeit fällig? Bis wann oder wann findet eine bestimmte Klausur statt? Also bis wann muss ich fertig gelernt haben? Wann ist ein Referat fällig und so weiter? Und wir alle wissen, wozu das führt. Dass wir nachts um 3 noch versuchen, schnell irgendwie ein Referat zusammenzuschustern, dass wir morgens vor der Schule noch ganz, ganz schnell für diesen Test, den wir übersehen haben, irgendwie lernen oder gar eben da sitzen und sagen, Entschuldigung, ich habe die Hausaufgaben vergessen. Und das ist ein Planungsprinzip, was viele auch im Kontext Arbeit nach wie vor anwenden. Und es ist einfach Bullshit. Es funktioniert nicht, weil natürlich ist es wichtig zu wissen, bis wann eine Aufgabe erledigt werden muss. Das ist aber nicht Plan, das ist einfach nur Wissen. Ich muss mir überlegen, und das ist Plan, wann will ich denn die Aufgabe erledigen? Das heißt, wenn ich mir in mein Hausaufgabenheft notiere, nächste Woche Donnerstag schreiben wir eine Arbeit in Biologie, dann ist es natürlich super, wenn ich das da reintrage, um es im Blick zu haben. Aber dann muss ich den zweiten Schritt machen, und das wird weder Kindern noch erwachsenen Menschen irgendwie beigebracht, dann muss ich den zweiten Schritt machen, mir in einer anderen Farbe zu notieren, wann will ich für diese Klausur lernen? Wann habe ich Zeit, auch in Abhängigkeit natürlich mit anderen Fristen, die da kommen, weil es ist ja meistens nicht so, weder an der Schule noch in der Arbeit, dass ich nur diese eine Aufgabe vor mir habe, sondern da gibt's noch Referate und Hausarbeiten und kleine Tests und große Klausuren und so weiter. Also sich die einzelnen Fristen anzuschauen und sich dann in einer anderen Farbe am besten zu notieren im Hausaufgabenheft, wann will ich für diese Klausur lernen? Wann will ich das Referat machen? Ist das vielleicht auch etwas, weil die Klausur eine sehr, sehr umfangreiche ist, dass ich das in mehrere Häppchen einteile und mir dann eben jeden Tag eine Stunde reserviere, um für diese Klausur zu lernen oder eben um dieses Referat zu erstellen? Und das natürlich dann auch in der Arbeitswelt. Ich komme mit Fristen allein nicht weiter, und ich erlebe immer wieder, dass Menschen immer noch mit diesem Hausaufgabenheftprinzip arbeiten und dann im Kalender sich Fristen notieren oder auch auf ihrer To-Do-Liste irgendwelche Deadlines. Aber das ist nicht die Frage. Die Planungsfrage ist, wann tue ich das, und sich dafür Zeit zu reservieren, dafür Termine im Kalender auch zu hinterlegen, nicht einfach nur für die Fristen. Also, wenn ihr Kinder habt, nehmt ihr nicht die Hausaufgabenhefte weg, aber erklärt ihnen, ich brauche im Hausaufgabenheft 2 Dimensionen und damit eben auch am besten 2 Stifte mit unterschiedlichen Farben. Bis wann ist etwas fällig und wann erledige ich es? Und wenn ihr das erledigt habt, dann könnt ihr das auch gleich nochmal, dann kannst du das auch gleich nochmal auch in deine eigene Planung übertragen, weil Fristen allein sind keine Planung. Die Frage, die wirklich entscheidende Frage ist immer, wann mache ich das? So, das waren hoffentlich 5 für dich inspirierende Dinge, die du in der Schule gelernt hast und jetzt vielleicht nochmal kritisch hinterfragen darfst. Wir hören uns bestimmt bald wieder, spätestens wenn das große Thema Jahresplanung ansteht, so Ende Dezember auf jeden Fall, vielleicht auch schon früher. Ich weiß es nicht. Ich habe es nicht geplant. Ich weiß, ich sollte irgendwann wieder eine neue Podcast-Folge aufnehmen, aber solange ich nicht plane, wann ich die aufnehme, wird es natürlich auch nicht stattfinden. Egal. Hab eine schöne Zeit. Genieß weiterhin das Leben und alles Mögliche. Bis ganz bald. Deine Thea.